Sie hören den Kurier.
Ab morgen gelten in Österreich wieder verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Regierung reagiert damit auf die steigenden Neuinfektionen. Allein heute waren es nämlich wieder 2435. So sollen Gesichtsvisiere verboten werden und die 1 Meter Abstandsregel im öffentlichen Raum zurückkehren. Die Verordnung dazu, also die rechtliche Grundlage für die Verschärfungen, fehlt aber immer noch. Um Mitternacht treten die Maßnahmen in Kraft. Ein paar Stunden davor weiß aber immer noch niemand, wie sie im Detail aussehen. Das ist nicht neu. Verfassungsjuristen haben zuletzt immer wieder die Schlampigkeit bei den Verordnungen kritisiert. Genauso wie die Verkündung von Maßnahmen in Pressekonferenzen ohne gesetzliche Grundlage. Und nicht zu vergessen, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, dass die Verordnungen zum Ausgangsverbot und zur teilweisen Geschäftsöffnung im März gesetzeswidrig waren. Das lange Warten auf die Verordnung hat am Donnerstag auch für reichlich Kritik von Seiten der Opposition gesorgt. So hat es Vize-Neos-Chef Nikolaus Scherak rechtsstaatlichen Dilettantismus genannt. Woran also liegt es? Und welche Maßnahmen sind jetzt eigentlich fix? Diese Fragen beantwortet uns Innenpolitikredakteurin Elisabeth Hofer. Außerdem sprechen wir mit Claudia Frieben, Vorsitzende des österreichischen Frauenrings, über den heutigen Equal Pay Day. Frauen verdienen in Österreich nämlich immer noch deutlich weniger als Männer. Mein Name ist Valerie Kripp und ich begrüße euch herzlich zum Daily Podcast des Kurier. Bevor wir in die Sendung starten, hat meine Kollegin Dani aus dem Podcast-Team noch einen Werbehinweis für euch.
Unseren Kurier Daily Podcast könnt ihr jederzeit hören, egal wo ihr gerade seid. Das Gleiche gibt's jetzt auch beim Fernsehen. Streaming ist nämlich bei SimpliTV ab sofort in allen Paketen inkludiert. Mit der neuen SimpliTV-App könnt ihr jetzt all eure Lieblingssender streamen. Egal wo ihr seid, so verpasst ihr nie wieder eine Sendung. Neben dem klassischen Livestreaming können Sendungen auch 7 Tage im Nachhinein angesehen werden. Und auch eine praktische Start-Stopp-Funktion ist integriert. Einfach die SimpliTV-App runterladen, registrieren und loslegen. Und das Beste ist, das erste Monat ist kostenlos. Und wenn ihr wollt, könnt ihr nach dem Testmonat mit einem der SimpliTV-Pakete weiterschauen und vor allem weiter streamen. Dann sogar mit noch viel mehr Sendern. Alle Infos findet ihr unter simplitv.at/zusammen.
Der heutige Tag hat wieder einmal mit schlechten Nachrichten begonnen. Deutschland hat seine Reisewarnung auf fast ganz Österreich ausgeweitet. Ausgenommen ist lediglich Kärnten, das vorerst noch beobachtet werden soll. In Kraft treten soll die Reisewarnung ab Samstag Mitternacht. Aber nicht nur Deutschland, sondern auch die Niederlande sehen Österreich mittlerweile großteils als Risikogebiet. Seit gestern sind die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg auf Orange. Damit sind nur mehr Kärnten, die Steiermark und das Burgenland für niederländische Touristen auf Gelb. Die neuen Reisewarnungen sind vor allem für den Wintertourismus katastrophal. Der Kitzbüheler Bürgermeister Klaus Winkler hat sie als bedrohlich bezeichnet. Immerhin sei man stark vom deutschen Markt abhängig. Eine neue Strategie gibt es derweil für die Schulen. In einer Pressekonferenz hat Bildungsminister Heinz Fassmann heute schnellere Tests und klarere Vorgaben bei Quarantänemaßnahmen versprochen.
Die Gesundheitsbehörde, und das ist auch wichtig ist nämlich Geschwindigkeit, werden sich mehr bemühen, vielleicht als bisher, die Testung innerhalb von 24 Stunden durchzuführen und das Ergebnis innerhalb von 48 Stunden vorliegen zu haben. Ich glaube, das ist notwendig, um, wenn Sie so wollen, die Unsicherheit aus dem Schulsystem wieder herauszubringen. Schließlich haben wir uns auch darauf geeinigt, dass das Standortprinzip das Entscheidende ist. Die Behörde jenes Bezirkes, in dem die Schule steht, ist für Quarantänebescheide zuständig und nicht die Wohnsitzbehörde. Damit werden wir auch so Fälle ausschließen, dass Kinder, die in unterschiedlichen Wohnsitzbezirken gehört haben, unterschiedliche Bescheide bekommen haben, was abermals zu einer gewissen Verunsicherung beigetragen haben.
Eigentlich hat das Gesundheitsministerium versprochen, dass die neue Corona-Verordnung spätestens Donnerstag früh da sei. Doch sie fehlt immer noch, was nach all dem Wirrwarr um die Verordnungen für große Verwunderung sorgt. Und das nicht nur bei der Opposition. Woran hakt es? Und was gilt jetzt ab morgen? Innenpolitikredakteurin Elisabeth Hofer hat die Antworten. Liebe Elisabeth, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wie kann es denn sein, dass ein paar Stunden vor Inkrafttreten die Verordnung noch immer nicht da ist?
Dafür gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Zum einen gab es im Gesundheitsministerium ja schon die Situation, dass Verordnungen nachher zurückgenommen werden mussten, weil sie nicht ganz rechtskonform waren und der Verfassungsgerichtshof da eingeschritten ist. Und ich glaube, dass man das jetzt durch besondere Genauigkeit verhindern möchte, dass es da quasi abermals zu logistischen Problemen kommt. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass der Minister die Verordnung unterzeichnet und raus damit, sondern das hat ja schon einen Instanzenweg, den die Verordnung gehen muss, bis sie dann veröffentlicht werden kann. Und das dauert natürlich.
Die Opposition hat sich ja heute schon empört gezeigt. Wie lautet denn da die Kritik?
Na, die Kritik nicht nur der Opposition, sondern auch immer mehr Bürger und Bürgerinnen ist, dass die Regierung oft im Zuge dieser Krise, nämlich auch schon oft, bei Pressekonferenzen Maßnahmen präsentiert hat, für die es noch keine rechtliche Grundlage gab, beziehungsweise wo es dann sehr lange gedauert hat, bis die rechtliche Grundlage geschaffen wurde. Allerdings der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung einer Verordnung und dem Inkrafttreten extrem kurz war. Also wir sehen das ja, die Verordnung jetzt soll morgen oder heute um Mitternacht eigentlich in Kraft treten und ist jetzt noch nicht veröffentlicht.
Kann man sagen, welche Maßnahmen jetzt bereits als fix gelten?
Als fix gilt bereits das Verbot für Gesichtsschirme, also Gesichtsvisiere könnte man auch sagen. Diese bieten wohl nicht den gewünschten Schutz und werden insofern verboten. Auch dass der sogenannte Babyelefant, also diese 1,5 Meter Abstandsregel, wieder eine rechtliche Verankerung bekommen wird, gilt als fix. Und auch im Veranstaltungsbereich, dass man hier zusätzlich Besucherzahlen beschränkt und eine Genehmigungspflicht einführt, das wird ganz sicher kommen.
Wie sieht es denn mit diesem kolportierten Alkoholverbot aus? Könnte da was dran sein?
Na, da ist insofern möglicherweise etwas dran, weil dem Kurier ja seit gestern Abend ein Entwurf der Verordnung vorliegt und da ein Alkoholverbot zumindest ein auf einen gewissen Raum, auf einen gewissen örtlichen Bereich beschränktes Alkoholverbot, zum Beispiel nach Sperrstunde im 50 Meter Umkreis eines Betriebes, eines Lokals, das schon als Vorschlag in diesem Verordnungsentwurf enthalten ist.
Ein wesentlicher Punkt, du hast es ja auch schon angesprochen, sind ja die Beschränkungen bei Indoor-Veranstaltungen privater Natur auf 6 Personen. Sind da Kinder bereits enthalten oder wie sieht das aus?
Das war ein viel diskutiertes Thema nach der Pressekonferenz der Bundesregierung, in der die neuen Maßnahmen bekannt gegeben wurden. Da hieß es nämlich 6 Personen und Kinder. Das hätte ja umgekehrt bedeuten können, wenn ich einen Kindergeburtstag mache und nur eine erwachsene Person, 2 erwachsene Personen anwesend sind, dass das total okay ist. Das wird in der Verordnung wohl präzisiert werden auf 6 zusätzliche Kinder, die quasi zu maximal 6 Erwachsenen Indoor, 12 Erwachsenen Outdoor dazustoßen können.
Kommen wir noch ganz kurz zur sogenannten Risikogruppe. Welche Maßnahmen könnte es denn in Alten- und Pflegeheimen geben?
In Alten- und Pflegeheimen sieht es derzeit so aus, als würde auf jeden Fall das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes nochmal verschärft, dass Besucher, auch Mitarbeiter und auch die Bewohner außerhalb ihres eigenen Zimmers, sondern in Gemeinschaftsräumlichkeiten Maske tragen werden müssen. Und außerdem werden wohl alle neue Zugänge und Wiederzugänge einem Test unterzogen.
Eine letzte Frage noch. Es geistet ja auch immer wieder das Gespenst eines zweiten Lockdowns herum. Wie realistisch ist es denn, dass das demnächst kommt?
Momentan muss man sagen, dass es ja, ich glaube, seit der Lockdown aufgehoben wurde, immer wieder Gerüchte für einen neuen Lockdown gab. Ich habe gestern mit Mathematikern gesprochen und sie gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass bei diesen aktuell vorhandenen Infektionszahlen die Kapazität der Intensivbetten in Österreich überschritten wird. Weil das ist ja das Horrorszenario, dass wir quasi die Grenze an verfügbaren Intensivbetten erreichen und Corona-Patienten zu viele Intensivbetten belegen, als dass man ein normales funktionierendes Gesundheitssystem aufrechterhalten könnte. Mit einer Infektionszahl von etwa 2000 Personen täglich wird diese Kapazität nicht überschritten werden. Kritisch wird es, wenn man in dem Bereich von über 5000 bis 8000 Neuinfektionen pro Tag über einen Zeitraum von 2 Wochen kommt, dann werden wir uns dieser gefährlichen Marke annähern. Ob das soweit sein wird, wann das soweit sein wird, darüber kann man im Moment tatsächlich nur spekulieren.
Liebe Elisabeth, vielen Dank für deine Einschätzung.
Gerne.
Jetzt zu einem Thema, das mit Corona nur am Rande zu tun hat. Heute ist Equal Pay Day, der die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern illustriert. Das bedeutet, Frauen arbeiten ab dem heutigen Tag symbolisch gesehen gratis. Damit verdienen sie hierzulande im Schnitt um 19,3% weniger als Männer. Die Gehaltsdiskriminierung habe sich in den vergangenen Jahren zwar verbessert, sagt Claudia Frieben, Vorsitzende des österreichischen Frauenrings, doch gerade die Corona-Krise könnte die Situation wieder verschärfen. Warum das so ist, welche Maßnahmen es bräuchte und wie wir im europäischen Vergleich dastehen, erklärt Frieben im Interview. Frau Frieben, woran liegt es denn, dass Frauen in Österreich immer noch weniger verdienen als Männer?
Naja, es liegt natürlich daran, dass die Frauen in sehr vielen Branchen beschäftigt sind, die, wie sich jetzt gerade herausgestellt hat, systemerhaltend sind, aber traditionell auch geringer bezahlt werden. Es liegt ja daran, dass die Frauen immer noch den Großteil der unbezahlten Arbeit leisten und damit auch keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen können. Das passiert meistens auch aufgrund fehlender Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuungseinrichtungen oder auch wie Pflegeangebote. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die klassische Einkommensdiskriminierung auf der betrieblichen Ebene, wo für die gleiche Tätigkeit meistens sind es die Frauen weniger bezahlt bekommen, also wo ungleich bezahlt wird.
Mhm. Gibt es da Branchen, in denen die Einkommensdiskriminierung besonders eklatant ist?
Nein, also das kann man so nicht sagen, weil ja die Branchen auf Kollektivverträgen aufgebaut sind, der ja an und für sich nicht diskriminiert. Das kommt darauf an, in vielen Betrieben, da gibt es unterschiedliche Zugänge, wie Tätigkeiten bewertet werden, wie zum Beispiel auch Vordienstzeiten angerechnet werden, auch wie die Überzahlungspolitik ist. Das liegt meistens auch daran, dass hier die Männer offensichtlich auch fordernder sind als die Frauen. Und ja, und darum kann man das jetzt so auch nicht wirklich nachvollziehen.
Mhm, das heißt also, Frauen sind vielleicht nicht so selbstbewusst bei Gehaltsverhandlungen?
Ja, bei Frauen ist es schon so auch, dass Frauen natürlich diese eine Stelle haben möchten. Das ist auch gut so und meistens vielleicht auch nicht mit dem Selbstbewusstsein haben, was notwendig ist. Und ich hoffe, dass sich das auch bald ändert. Aber jedenfalls, Frauen möchten natürlich in erster Linie einen stehenden Arbeitsplatz haben und befassen sich dann später mit dieser Bezahlung oder kommen dann später drauf, dass Männer mehr für die gleiche Tätigkeit bekommen.
Mhm. Wie steht denn Österreich da im europäischen Vergleich da?
Naja, nicht sehr gut. Also wir sind ein Land, das sehr große Einkommensunterschiede hat. Und es gibt ja auch eine Berechnung, vor allem auch der europäischen Gewerkschaften. Also in Österreich unter den jetzigen Voraussetzungen würde erst im Jahr 2052 Einkommensgleichheit herrschen.
Mhm. Und welche Maßnahmen würde es da brauchen, um das sozusagen schon früher soweit ist?
Ja, wir würden einmal, auf jeden Fall wäre es einmal ganz wichtig, auch eine Anhebung der Mindestlöhne in allen Kollektivverträgen auf 1.700 Euro. Das ist ja deswegen auch notwendig, weil sehr viele Frauen in Teilzeit arbeiten und natürlich auch mal von der Arbeit leben leben können muss, was natürlich auch für die zukünftige soziale Absicherung und den Kampf gegen die Altersarmut ganz wichtig ist. Wir brauchen auf jeden Fall einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr, und zwar österreichweit, sowie den Ausbau der Ganztagsschulen, damit natürlich Frauen einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen können. Wir brauchen natürlich auch in Zukunft auch Pflegeangebote für nahe Angehörige, damit jetzt nicht noch die Pflege auch noch die Frauen schultern werden müssen. Wir brauchen eine Lohntransparenz in den Betrieben und vor allem brauchen wir spürbare Sanktionen bei ungleicher Bezahlung. Wichtig war eine Arbeitszeitverkürzung, damit hier auch nicht so ein großer Unterschied ist zur Teilzeit. Natürlich mit vollem Lohn- und Personalausgleich, und wir brauchen natürlich auch die Möglichkeit oder das Recht, von Teilzeit auf Vollzeit wechseln zu können.
Mhm. Oft gibt's ja die Kritik, dass Frauen mehr Teilzeit arbeiten und die Zahlen deshalb so nicht stimmen würden. Können Sie deshalb nochmal die Berechnung für den Equal Pay Day erläutern?
Naja, die Berechnung ist natürlich die, es werden natürlich diese Teilzeitlöhne auf Vollzeit hochgerechnet. Was wir beobachten konnten in den letzten Jahren ist, dass natürlich je weniger Stunden man leistet, die Bezahlung niedriger ist. Aber was wir auch beobachten konnten, ist, dass die Teilzeitstunde auch geringer bezahlt wird. Ja? Geringer bezahlt wird, was eben Überzahlungen betrifft. Das heißt, dass die Teilzeitstunde auch geringer ist. Und da gab es ja schon vor einigen Jahren eine Berechnung, auch vom Rechnungshof, dass die Teilzeitstunde generell durchschnittlich um 22% geringer entlohnt wird. Ja? Und dort entstehen natürlich auch schon sehr viele Unterschiede. Das hat auch damit zu tun, dass Teilzeitbeschäftigte oftmals nicht so als vollwertig Beschäftigte hier auch den Stellenwert haben und damit die Stunde weniger wert ist.
Mhm. Wie war denn die Entwicklung in den vergangenen Jahren? Hat sich da jetzt schon was verbessert? Ist der Equal Pay Day jetzt immer sozusagen näher zum Ende des Jahres hingerückt?
Ja, es hat sich schon einiges verbessert. Vor allem kann man das auch beobachten. Seit dem Jahr 2011 gibt es ja im Gleichbehandlungsgesetz auch die Verpflichtung für Unternehmen, Einkommensberichte zu machen. Die müssen dann auch analysiert werden. Das Problem ist nur, dass es hier keine wirklichen Sanktionen dafür gibt. Das wäre eigentlich ganz notwendig. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man sich informieren kann. Und seit 2011 gibt es auch die Verpflichtung, dass in den Stellenausschreibungen der Mindestlohn angegeben werden muss. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil man im Vorhinein weiß, was der angebotene Arbeitsplatz wert ist. Und natürlich auch, also das würde ich jetzt einmal als Hauptgründe sehen, und das war eine ganz wichtige Errungenschaft auch, dass wir hier erstens einmal diese Lohntransparenz eingeführt haben.
Jetzt gibt's ja meines Wissens nach auch in Österreich große regionale Unterschiede, was das betrifft. Also da ist vor allem der Westen schneidet da wesentlich schlechter ab als der Osten. Wie kann man sich das erklären?
Naja, also ich würde es mir so erklären, dass vor allem im Osten vielleicht auch es mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst gibt. Und im öffentlichen Dienst ist ja der Einkommensunterschied ganz, ganz gering aufgrund auch des Lohnschematas. Und ich glaube, so viele im öffentlichen Bereich, wie gesagt, wenn man sich jetzt einmal anschaut, die ganzen Ministerien und dergleichen, die ja auch in Wien angesiedelt sind, gibt es ja zum Beispiel auch in Vorarlberg nicht. Das könnte auch ein Grund sein dafür.
Mhm. Und noch eine letzte Frage. Welche Auswirkungen hat jetzt die Corona-Pandemie auf die Gehaltsdiskriminierung? Also man weiß ja zum Beispiel, dass Frauen wesentlich mehr von der ansteigenden Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Ja, also die Pandemie, also die Corona-Krise hat sicher eine ganz, ganz, ganz wesentliche Auswirkung auf die Frauenbeschäftigung, vor allem generell auf die Lage der Frauen, weil, wie Sie schon gesagt haben, die Arbeitslosigkeit sehr stark gestiegen ist. Und das Problem ist, dass wir jetzt Maßnahmen brauchen, um Frauen am Arbeitsmarkt zu halten. Das heißt, wir brauchen sehr viel auch Investitionen in Weiterqualifizierung. Wir brauchen sehr viel Möglichkeiten, um Frauen wieder integrieren zu können, weil wenn man sich anschaut, wie gesagt, Frauen sind jetzt kann man beobachten, in der Pandemie auch sehr stark mit der Arbeitszeit zurückgefahren, oder was aus meiner Sicht noch bedenklicher ist, die Zahl der Erwerbslosen ist sehr stark angestiegen. Das heißt, dass sehr viele Menschen nicht mehr am Arbeitsmarkt sind. Das hat aber auch mit zu tun, weil ganz einfach Frauen hier in den häuslichen Bereich zurückgedrängt wurden, eben durch die Schließung des öffentlichen Bereiches, durch Schulschließungen, durch Kindergartenschließungen, dass es auch keine Angebote gegeben hat. Und die Frauen waren, die ganz einfach auch diesen häuslichen Bereich zusätzlich schultern mussten. Und wirklich, wir müssen wirklich auch aufpassen, dass es wirklich sicher nicht zu einer wirklich noch größeren frauenpolitischen Krise ausweitet. Und ich glaube, es sollte wirklich jetzt auch sehr, sehr viel auch seitens der Regierung getan werden, um wirklich hier Frauen wieder in Beschäftigung zu bekommen und vor allem auch in Ausbildung und in Arbeitsplätze zu investieren.
Mhm. Frau Frieden, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, gerne.
Die USA stecken derweil mitten im Wahlkampffinale. Am 3. November wird sich entscheiden, ob der derzeitige Präsident Donald Trump weitere 4 Jahre im Amt bleiben wird oder ob sich sein Rivale Joe Biden durchsetzen wird. Letzterer hat jetzt noch einmal kräftige Unterstützung von Ex-Präsident Barack Obama bekommen. Bei einer Drive-In-Kundgebung der Demokraten hat Obama die Verfehlungen von Trump aufgezählt. Wir wissen, dass er weiter Geschäfte mit China macht, weil er dort ein geheimes Konto besitzt, so Obama. Er habe gehofft, dass Trump seinen Job ernst nehmen würde. Diese Hoffnung sei aber nun endgültig dahin.
I explained that I never thought Donald Trump would embrace my vision or continue my policies, but I did hope for the sake of the country that he might show some interest in taking the job seriously. But it hasn't happened. He hasn't shown any interest in doing the work or helping anybody but himself and his friends, or treating the presidency like a reality show that he can use to get attention.
Wer mehr über die US-Wahl erfahren will, dem möchte ich die morgige USA-Wahlspezialfolge Duell ums Weiße Haus nahelegen. Außerdem steht der Daily Podcast kommende Woche ganz im Zeichen der US-Wahl. Auch heute möchte ich euch nicht ohne skurrile Meldung in den Feierabend entlassen. Denn auch der Vatikan bekommt die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Ein für Ende Oktober in Rom geplanter Kurs zur Teufelsaustreibung wurde jetzt abgesagt. Man hofft nun auf einen neuen Termin im Frühjahr. Nun ja, auch Exorzisten leiden unter Corona. Denn der Teufel schläft ja bekanntlich niemals. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.